Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zu Literatur trifft Wissenschaft, eine Reihe, die das Literaturhaus Berlin gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur veranstaltet. Und dieses Mal eben mit Tanja Maljatschuk und Hans-Jürgen Heinrichs. Ich freue mich, dass Sie da sind, Sie beide. Und beide, die Schriftstellerin und der Wissenschaftler mit großer Affinität zur Literatur, haben neue Bücher mitgebracht. Beide beschäftigen sich mit der Fremdheit, mit Fremden und mit Fremdem. Und dieser gemeinsame zentrale Aspekt hat es bei Hans-Jürgen Heinrichs auch in den Titel seines Buches geschafft. Es heißt nämlich Fremdheit. Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer Gegenwart, erschienen bei Antje Kunstmann. Und die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk hat sich beim Titel aller poetischen Freiheiten genommen, muss man sagen, und ihren Roman Der Blauwal der Erinnerung genannt, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, übersetzt von Maria Weißenböck. Wir wollen über diese beiden Bücher sprechen und über sie auch ins Gespräch kommen, miteinander, hoffen, dass die jeweils andere Perspektive, die wissenschaftliche, die literarische, dann auch befruchtend ist. Mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur beim Deutschlandfunk Kultur. Und ich will Ihnen zu den beiden Gesprächspartnern ja zunächst nur so viel sagen, wie das Thema Fremdheit vielleicht nahelegt. Tanja Maljatschuk ist nämlich in der Ukraine geboren worden. Sie war nach dem Studium Fernsehjournalistin und sie lebt seit 2011 in Wien.
Eine Fremde also.
Eine Fremde. Und für uns noch mal doppelt in der Fremde, nämlich in Wien, in Österreich.
Okay.
Hans-Jürgen Heinrichs ist Ihnen vielleicht bekannt als Schriftsteller und als Ethnologe. Er hat lange Reisen unternommen nach Afrika, in den Vorderen Orient, auf die Osterinseln und an andere Orte. Er hat lange Zeit in Spanien, in Amsterdam, in Holland, in Rom und in Paris gelebt, also in der Fremde. Er veröffentlicht seit 1973 Bücher. Er hat den Qumran Verlag gegründet mit Autoren wie Gisela von Wisotzki, mit Michel Butor, mit Michel Leiris und anderen. Und das Buch Fremdheit habe ich gelesen als etwas wie die Summe seines Lebens und Nachdenkens über dieses Thema. Kommen wir zu dem ersten Roman einfach. Der Titel ist sehr ungewöhnlich, Blauwal der Erinnerung. Was heißt das?
Eigentlich heißt das Buch im Original Vergessenheit. Und jetzt zum ersten Mal, das war der Vorschlag vom Verlag, das Buch umzubenennen im Deutschen. Und jetzt bereue ich zum ersten Mal, sonst wäre es so schön, ein Buch Fremdheit und hier Vergessenheit. Ist das nicht schön? Das wäre wirklich schön.
Gut, wir werden es ja noch aufklären. Also Sie müssen es auch gar nicht weiter erläutern. Sie müssen es auch nicht bereuen, dass er jetzt auf Deutsch anders heißt, der Roman. Mhm. Es gibt zwei Ebenen darin. Es geht auch um zwei Personen zentral. Es gibt eine ukrainische Schriftstellerin im Roman, die unter Verschiedenem leidet, einer gescheiterten Beziehung, einer Depression, die sich daraus entwickelt, aber auch unter Überlieferten, und zwar von ihren Großeltern und Eltern überlieferten Angst- und Unterdrückungserfahrungen durch Sowjetrussland, die zur Sprache kommen. Und es gibt eine zweite Erzählebene, die bezieht sich auf eine Person, die ist 100 Jahre älter. Mit der beschäftigt sich die Schriftstellerin im Roman. Das ist ein unbekannter, mir jedenfalls vermutlich auch in der Ukraine schätze ich, unbekannter Kämpfer für die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine. Die war nämlich nicht unabhängig bis 1918. Und beide Ebenen werden miteinander in Beziehung gebracht. Der Freiheitskämpfer ist der Schriftstellerin sehr fremd. Sie begegnet ihm plötzlich in einer Zeitung, eben auch anderen. Das ist so eine Expedition in die nationale Geschichte, und zwar in die Unbekannte.
Und sehr kompliziert, ich habe nichts verstanden.
Ich hoffe, Sie haben ein bisschen verstanden. Herr Heinrichs, wenn Sie das, Sie haben ja den Roman gelesen, also vielleicht
ja. Wissen Sie darum. Erklären Sie uns.
Ja, ich habe. Aber ich würde gerne das auf die, sozusagen ja. auf die Fremdheit beziehen, die Beschäftigung ja. mit der fremden Geschichte, mit der unbekannten Geschichte, mit den fremden Schicksalen. Ist das auch die Fremdheit, die Sie meinen?
Also ich meine viele Fremdheiten, aber vielleicht das als Ausgangspunkt Ihre Formulierung, Sie haben nichts verstanden. Das ist großartig, das ist eigentlich der Anfang. Wenn man mit dem Nichtverstehen beginnt, wird der Raum frei und offen. Und da beginnt eigentlich Literatur und da beginnt auch Wissenschaft, wenn sie nicht fixiert ist auf eine Systematisierung, sondern wenn sie sich, und deswegen das Wort Wissenschaft ist ein Monstrum. Versuchen Sie mal, so ein Wort zu bilden mit Denken. Denkenschaft, dann sehen Sie, wie furchtbar das ist. Also ich habe mich immer nur für Wissenschaft interessiert, die den Boden der Wissenschaft verlässt und die auf Denkanstöße, die auf die Weitung von Räumen, von Welterweiterungen aus ist. Und auf dieser Ebene ist das, was wir Wissenschaft nennen, auch gebunden an Literarität, an einen literarischen Entwurf. Genauso wie Literatur ist eigentlich die Eröffnung von Denkräumen. Und die Poesie und die Logik sind keine Gegensätze. Der Hubert Fichte, mit dem ich seit den 70er Jahren damals sehr befreundet war, hat sehr schön einmal gesprochen von einer Logik der Poesie und von einer Poesie der Logik. Und ganz in diesem Sinne kann man auch zum Beispiel von einer Poetik des Wissens sprechen. Und der Roman von Ihnen hat mich eigentlich, und das kennen Sie sicher alle, wenn man in den ersten Sätzen oder in den ersten Seiten hineingezogen wird, ist man eigentlich schon in dem Fluidum des Romans. Und in Ihrem Fall war es so, dass mich hauptsächlich zwei Formulierungen oder zwei Wörter fasziniert haben. Das erste Wort Schichten, das steht eigentlich im Zentrum des Treffens von Literatur und Wissenschaft. Zeiten sind Schichten, die sich überlagern. Und das, was man mit dem Begriff des Synkretismus so bezeichnet, ne, dass sich kulturelle Schichten überlagern, das ist in diesem Roman ständig zusammen. Also es überlagern sich die privaten, die Lebensgeschichten, und es überlagern sich die zeithistorischen Geschichten. Und Fremdheit als etwas, was eigen und was fremd ist, etwas, was nah und was fern ist, was innen, was außen ist. In diesen Überlagerungen von Schichten, da eröffnet sich Literatur, da eröffnet sich Musik. Und der zweite Gesichtspunkt, der mir besonders wichtig ist, das ist eine Stelle sehr spät in dem Roman, da heißt es: Zum ersten Mal sah ich in meinem Gegenüber kein Spiegelbild meiner selbst. Und das ist genau der Spannungs- und Spielraum, in dem sich eigentlich die Begegnung der Figuren und von eigen und fremd, von eigen und gegenüber abspielt. Nämlich, wo setzt eigentlich eine Spiegelung ein und wo wird aus dieser Spiegelung etwas, was man eine kreative Identität nennen könnte, eine dialogische Identität, eine, die sich abspielt in diesem Spannungsraum.
So wurde über mein Buch noch nie gesprochen. Wie schön. Vielen Dank. Es war Poesie. Wie schön, dass wir auch mit dem Thema Fremdheit jetzt, und mein Roman kommt eigentlich sehr gut zusammen, weil es über Entfremdung geht im Text. Also jetzt so oft denke ich darüber, worüber ich das Buch geschrieben habe. Und immer jeden Tag kommen andere Antworten. Ah, noch das und das und das. Aber Entfremden, das ist eine schöne Formulierung, weil es eigentlich um eine Person geht, Vjeslav Lepenski, der 1918 ein Botschafter war des jungen ukrainischen unabhängigen Staates in Wien. Und er war ein Politiker, ein gescheiterter Politiker, Denker, Philosoph und Soziologe und Historiker. Und er ist nie in die Ukraine zurückgekehrt, so wie viele andere Ukrainer, die in der Zeit für die unabhängige Ukraine gekämpft haben und dann vor den Bolschewiken fliehen mussten. Und es geht um 50.000 Migranten ungefähr. Es geht nicht um Soldaten oder Bauern, sondern hochgebildete Menschen. Und sie alle mussten fliehen. Und das war diese erste Welle der Migration. Und die haben eigentlich für mich, also diese europäische Ukraine, weggenommen, mit sich weggenommen. Und was da geblieben ist, also 1923 ist Sowjetunion gegründet und bis 1991 war das so. Und diese alle Menschen sind in die Vergessenheit geraten. Sie sind verschwunden in der Welt. Sie waren nie mehr, also ein paar Einzelne sind dann doch in die sowjetische Ukraine zurückgekehrt, aber danach wurden sie erschossen auch. Gleich. Und das war ein Versuch, eben diese andere Ukraine zu finden, also für mich auch in dem Buch. Also nicht, weil meine eigene Heimat manchmal mir so fremd vorkommt, immer noch. Ja. Ich bin fremd in diesem Land und das Land ist in mir auch fremd. Warum? Weil sehr viele Seiten der Ukraine ist unsichtbar, also verschwunden sogar. Ja. Und es gibt nur ein paar Jahre haben wir noch, um diese Spuren zu finden, wieder zu erobern, unsere Vergessenheit. Das war mir wichtig, also diese Spuren zu finden. Vjatoslav Lipinski ist einer davon. Er ist nicht so ganz unbekannt. Es gibt sogar ein Museum in der Ukraine, ihm gewidmet, aber so viele Menschen kennen ihn nicht. Ja, ja.
Das Museum wird ja auch im Roman besucht von der Schriftstellerin, die sich so stark interessiert für Lipinski, der ja übrigens ein Pole ist, weil es ja zunächst die Ukraine gar nicht gab und der zunächst Václav heißt.
Er war besessen an diese Idee, nach dieser Idee, eine unabhängige Ukraine zu gründen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wieso. Was war ihm so wichtig? Also er war nicht so ein Nationalist überhaupt. Er hasste Nationalismus in jeder Form. Einfach aus Logik hat er gesagt, dass zwischen Polen und Russland gibt es dieses Land, muss sein. Ja? Und er wollte einfach ein Zeuge sein, wie ein Staat gebaut wird. Und er wollte dabei sein, wollte etwas tun. Ja? Danach, also er hat gescheitert, er hat vieles geopfert dafür. Und am Ende hat er gesagt, dass mit diesen Ukrainern, er selbst, also als Pole, der perfekt Ukrainisch gesprochen hat, Ukrainisch geschrieben, viel besser als die gebürtige Ukraine. Ja? Und er hat dann gesagt, mit diesen Ukrainern kann man nichts bauen. Das waren sehr harte Worte, weil unstaatliche Schweine kann man nicht zu staatlichen Adler machen.
Ja, er hat auch eine Nation von Vierfötern, Rüpeln und Zerstörern die Ukrainer genannt. Zunächst mal habe ich mich gefragt, warum haben Sie denn keine Biografie geschrieben? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Weil ich lüge. Ich habe auch aufgehört, als Journalistin zu arbeiten, weil ich verstanden habe, dass ich lügnerisch bin. Und mir ist viel wichtiger, wie die Geschichte aussieht, als die Wahrheit. Und eigentlich glaube ich an die Wahrheit gar nicht. Ich habe schon versucht, diese Geschichte von Lipinski so realistisch wie möglich, so objektiv wie möglich darzustellen, weil ich großen Respekt vor diesem Mann habe. Ich war beinahe verliebt mit ihm. Mehrere Jahre habe ich geforscht, obwohl er sehr wenig Informationen war, was, wo er gemacht hat, wem er geschrieben hat und so weiter. Ich habe vieles gelesen, also ich habe sein Leben rekonstruiert quasi und dann am Ende habe ich sogar geträumt ein bisschen von ihm. Und einmal hat er mir gesagt, Tanja, ich schätze dich so sehr, aber bitte lass mich in Ruhe. Und natürlich musste ich, um sein Leben so fleischig zu machen oder wie sagen, also seinem Leben Leben zu geben, musste ich natürlich vieles mir vorstellen, wie es sein könnte. Zum Beispiel seine Liebesgeschichte, was eigentlich im Buch sehr viel von seiner Frau, musste ich vollkommen erfinden, weil er nur einmal von seiner Frau gesprochen hat. Dass der liebe Herrgott gibt manchen Menschen ein glückliches Privatleben und den anderen nicht und ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Und fertig. Er hat nie wirklich von ihr gesprochen und ich musste alles wirklich von Anfang an. Das war sehr interessant für mich. Ich glaube, das sehr, sehr objektiv gemacht zu haben. Ich glaube, dass ich nicht gelogen habe, dass das war so, wie es das war. Und manchmal kommen zu mir Menschen und sagen, also, du hast ja geschrieben, dass er und sie dort und dort sich getroffen haben. Und so, ja, ja, dort und dort. Und so, Menschen nehmen das so an, als ob es schon die Wahrheit wäre.
Ja, ja, das ist die Überzeugung Ihres Textes, indem Sie auch erfinden, was die Leute sagen.
Ja. Aber ich wollte nachahmen, diese ruhige, objektive Erzählton, als ob es so ist, als ob ich eine Geschichte erzähle, ja, eine Biografie. Ja. Das ist eine alternative Biografie. Aber was ist Literatur? Die Literatur erzählt immer Geschichten von den anderen, oder?
Also jetzt, finde ich, sind wir am zentralen Punkt überhaupt dran. Weil es gibt eigentlich eine Wahrheit, die sich aus der Überzeugung oder aus der Vorstellung speist, als würde man etwas abbilden. Also eine Realität, die vorgefunden ist und da gibt es die Figuren und die würde man nachschreiben. Aber das, was Literatur ist etwas ganz anderes. Es gibt nämlich eine erschriebene Wahrheit, eine, die sich im Schreibprozess herstellt und von der man zu Beginn nichts weiß eigentlich. Und der wunderbare Autor von Mann ohne Eigenschaften wurde eines Tages mal gefragt, warum er denn diese Konstellation der Figuren so gemacht hat. Und er sagte, die Figuren haben es so gewollt. Deswegen übernimmt irgendwann der Text die Wahrheit und es gibt keine Wahrheit dahinter.
Manchmal dachte ich, dass nicht ich den Roman geschrieben habe, sondern der Roman mich geschrieben hat. Und wie? Weil ich hatte mehrere Krisen während des Schreibens. Bei mir ist es so 30 Seiten, 70 Seiten, 120 Seiten. Und dann vergehen Monate, bis ich wieder verstehe, was ich weiterschreibe. Das ist so.
Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat mal die Formulierung gefunden, er ist nicht der Autor der Mythengeschichte, der Geschichte über die Mythen, sondern er ist das Tor, durch das die Mythen hindurchgehen. Könnte man so sagen.
Ich bin ein Tor, mein Gott, was ich alles bin. Weil ich bin oft gefragt, dass ich eben Fremde bin und wie ist das für eine Ausländerin im deutschsprachigen Raum zu leben. Und ich habe für mich eine Formulierung gefunden, halbwegs so, dass ich zufrieden bin, dass ich leider natürlich sehe, es ist nicht einfach, eine Ausländerin zu sein, aber ich lebe auf der Brücke. Also zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern. Und es ist nicht immer gut. Also manchmal ist es irgendwie nicht wie zu Hause. Manchmal unter der Brücke lebe ich auch. Aber irgendwie mussten auch solche Leute wie mich geben, die zwischen den Kulturen stehen und übermitteln. Ja, also ich bin eine Brücke dann. Also jetzt bin ich ein Tor auch. Aber mir gefällt das alles. Ich bin vielseitig.
Und ich merke, dass hier sich eigentlich zwei Erzähler gefunden haben, zwei Geschichtenerzähler. Ich möchte auch daran erinnern, dass es ja noch eine weitere Person im Roman gibt, eine weitere Ebene auch, das ist die Schriftstellerin, die 100 Jahre
später
in der Gegenwart lebt. Vielleicht hören wir einfach jetzt eine Passage, soweit ihre Stimme trägt.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, rede ich hustig ab und zu und rede komisch. Meine Stimme erkenne ich, ist mir auch fremd geworden, weil fremde Organismen meinen Hals vor 4 Tagen erobert haben. Ich versuche, eine Stelle aus dem Roman zu lesen. Falls es nicht geht, dann Wjatoslaw Lapinski, von dem ich schon erzählt habe, er ist schon beim Sterben 1930 in Pampa in Österreich. Und er verdient Geld, indem er Hühner züchtet. Das letzte Foto wurde im Oktober 1930 aufgenommen. Lapinski sitzt auf einem Stuhl vor seinem Häuschen, gekleidet, als erwartete er Besuch, nicht im Schlafrock wie sonst. Er trägt eine Hose und einen leichten Mantel, auf dem Kopf eine etwas zu große Leinenkappe. An Lapinski ist alles etwas zu groß, denn von seinem Körper ist nur ganz wenig geblieben und bald sollte er völlig verschwinden. Am Schattenwurf auf dem Foto, es muss ein sehr sonniger Tag gewesen sein, kann man erkennen, dass es 5 oder 6 Uhr am Abend ist. Lapinski hält seinen Kopf gesenkt, er ist völlig in seine Tätigkeit vertieft und beachtet Ciprianowitschs fotografische Experimente nicht. Um seinen Stuhl herum pickt ein Dutzend Hühner friedlich Gras. Das Foto ist schwarz-weiß, aber ich weiß, dass Orpington-Hühner schwarz und leuchtend orange sind. Ein Huhn ist auf die Knie des Hausherrn gehüpft. Lapinski lässt es aus seiner Hand fressen. Blitzt. Hinter seinem Rücken ist ein hohes Vorhaus mit Terrasse zu sehen. Dort steht eine Frau in weißer Bluse, die sich mit den Ellenbogen auf das Gelände stützt. Die Ärmel aufgekrempelt, das Gesicht schlecht zu erkennen, vielleicht ist es die Haushälterin Finjuli. Es sieht so aus, als lächelte sie, vielleicht sagt sie sogar etwas zu Lapinski. Aber ich kann es nicht hören. Kein Ton dringt durch die fest verschlossene Luke zu mir herüber, ans andere Ufer des Gedächtnisses. Kann man die Zeit auslöschen, sie zerstören, als hätte sie nie gegeben? Kann man die Zeit mit Kohle schwätzen, damit nur ja kein Gesicht aus der Finsternis auftaucht? Die Gräber öffnen, bestimmte Szenen aus dem Film schneiden und die Enden wieder zusammenkleben? Wenn meine Eltern und ich mit dem Auto ins Dorf fuhren, um Opa Biemler zu besuchen, kamen wir immer an einer seltsamen Metallkonstruktion vorbei, um die ein Draht gespannt war, an dem Warnhirnisse mit Totenköpfen hingen. Auf der Spitze befanden sich Satellitenschüsseln, aus denen in verschiedene Richtungen Antennen ragten. Ich glaubte aus irgendeinem Grund, es sei eine Raumstation, mit deren Hilfe sich die Menschheit darauf vorbereitete, Botschaften aus fernen Galaxien zu empfangen. Ich war sehr stolz, dass das bedeutende Ereignis an der Abzweigung zu unserem Dorf stattfinden sollte. Bis mir mein Vater erklärte, dass die Schüsseln dazu bestimmt seien, im Falle eines Atomkrieges die troposphärische Kommunikation des Staates zu sichern. In friedlichen Zeiten sollten sie feindliche Radiosender stören, damit man nicht irrtümlich verbotene ausländische Radioprogramme höre, damit sich die aus dem Film herausgeschnittene Zeit nicht als Ton wieder erschleichen und mit neuer Stimme Gestalt annehmen könne. Opa Bimler hatte ähnliche Hühner, doch er wusste nicht, dass es Orpington-Hühner waren und dass sie Ende des 19. Jahrhunderts von William Cook gezüchtet wurden, der sie nach dem Londoner Vorort benannte, aus dem er stammte. Wahrscheinlich wusste Opa Bimler nicht einmal, dass es eine Stadt gibt, die London heißt. Er kannte Tscheljabinsk, hatte von Kolyma und Kamtschatka gehört, war einmal in Rostow oder Tula gewesen, um Äpfel zu verkaufen. Der Osten lag ein Laden vor ihm, auf der westlichen Seite der Grenze jedoch war er nie gewesen. Und er hatte nur eine sehr vage Vorstellung davon, wie es dort war, obwohl man sie von Großvaters Dorf zu Fuß erreichen konnte. Im Morgengrau öffnete Bimler den Hühnerstall. Ich schlief noch und konnte nicht hören, wie er in die Vorratskammer ging und aus dem Sack bei der Dachbodenstiege zwei Handvoll Weizen oder Gerste nahm, um sein Federvieh zu füttern. Ich malte mir oft aus, wie es dort war, wenn die Tür zufiel und es völlig dunkel wurde. Die Vorratskammer hatte kein Fenster. Die Dinge ruhten wie bei Licht in den Regalen. Und an der gegenüberliegenden Wand hingen an Eisenhaken Stücke vom gekochten Schinken. Den gekochten Schinken hob Bimler für Erntedank auf, wenn sich in seinem Haus, das er mit eigenen Händen erbaut hatte, die engsten Verwandten versammelten. Das Schmalz wurde in Aluminiumeimern aufbewahrt, die auf dem Boden standen. Mit der Zeit überzog er sich mit einer dünnen Schimmelschicht, die wir mit dem Messer abtrugen und wegwarfen. Ganz unten im Eimer setzten sich stets einige Grieben ab und am Ende erinnerte das schneeweiße Schmalz an ein erlesenes italienisches Dessert mit Biskuitstücken. Aber Bimler wusste nicht, wo Italien liegt und auch nicht, was ein Dessert ist. Für ihn war schon gewöhnlicher Zucker ein Dessert. Wenn er Lust auf Süßes hatte, bestreute er frisches Brot mit Zucker, das er zuvor mit Wasser beträufelt oder mit Sauersahne bestrichen hatte. Oder er ging in die Vorratskammer und holte sich Pflaumenmus aus dem gelben, bauchigen Tontopf. Auch das Mus überzog sich manchmal mit einer Schimmelschicht. Der Schimmel fühlte sich in Großvaters Vorratskammer überhaupt wie zu Hause. Bimler wurde sehr dick. Und als er mit 87 Jahren starb, brach bei der Seelenmesse der Tisch unter dem Gewicht seines Leichnams zusammen. Seine letzte Kuh verkauften meine Eltern. Sein Hund starb, Gott sei Dank, einen Tag vor Bimler. Die Hühner mussten alle auf einmal geschlachtet werden. Das erledigte meine Mutter. Mein Vater verkroch sich unterdessen bei den Nachbarn. Aus irgendeinem Grund war ich immer der Meinung, dass ich mich an Opa Bimler besser erinnern kann als an alle anderen. Aber wenn ich die einzelnen Erinnerungen zusammentrage, stellt sich heraus, dass es gar nicht so viel sind und dass sie nur lose zusammenhängen und nicht viel aussagen, weder über Opa Bimler noch über die Zeit, in der er lebte. Als hätte man in meinem Inneren, in dem Teil meines Gehirns, der für das Gedächtnis zuständig ist, auch eine Antenne für troposphärische Verbindungen angebracht, die die Radiosignale unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt. Ich weiß nicht einmal, und es gibt niemanden mehr, der es wissen könnte, wie Bimlers Eltern hießen. Ihr Nachname war auch Rem, doch ihre Vornamen haben sie mit ins Grab genommen. Noch ein Ort, den ich nie werde ausfindig machen können. Lepinski schrieb in einem Brief an Andrei Zhuk enttäuscht: Sie und ich, wir werden hier in der Fremde sterben und diverser Abschaum wird sich in Kur begeben, das Leben auskosten und sich in der Ukraine vermehren. So ist das Gesetz der ukrainischen Natur. Gelten diese harten Worte auch mir? Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank, Tanja Majatschuk.
Ich habe es geschafft.
Ja, Sie haben es geschafft. Das ist das Kapitel, in dem Sie beide Ebenen ja zusammenführen. Mhm. Da tauchen Ihre Großeltern auf, da taucht Lipinski auf, sehr überraschend nochmal auf dem Foto. Und ansonsten aber ist mir aufgefallen, Sie führen das gar nicht so eng. Also Sie lassen es beides nebeneinander herlaufen und die Verbindungen, die Berührungen sind, ja, zum Teil sind es Recherchereisen, die dann unternommen werden und es sind Betrachtungen von Fotos, die dann plötzlich lebendig werden. Aber sonst ist es durchaus getrennt. Warum machen Sie das nicht, haben Sie es nicht enger gemacht? Das wäre ja ein starkes Motiv gewesen für so eine Verknüpfung eines Romans.
Weil ich noch nicht so erfahrene Schriftstellerin
bin.
Ach
Gott.
Mir wurde oft das vorgeworfen, dass ich vielleicht eher näher die zwei Linien im Roman bringen sollte. Aber es ging nur so, wie es ging. Und es ist eine Geschichte einer Frau, die sich rettet durch Erzählen der Geschichte eines Mannes, ja, der genau vor 100 Jahren geboren wurde. Und das ist auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts für mich. Ich habe nur so angezeichnet, welche wichtige Episoden, Zeiten wichtig waren. Also Hungersnot 1933, das war ganz schlimm und wichtig für die Geschichte der Ukraine überhaupt. Dann Zweiter Weltkrieg, dann die kommunistischen Zeiten danach. Ich glaube, dass die Ideen immer so fliegen. In der Luft. Und mein Lieblingsautor Julian Barnes, er hat gleichzeitig seinen Roman geschrieben, Lärm der Zeit. Ja? Auch eine alternative Biografie von Schostakowitsch, ein wunderbarer Roman. Und ich war wirklich so niedergeschlagen, als ich den Roman gelesen habe, weil es genau so das, was ich machen wollte. Und mir ist das irgendwie weniger gelungen, glaube ich. Oder das Buch ist ganz anders. Aber die Idee ist gleich.
Herr Heinrichs hat es ja sehr gut gefallen, mir jetzt auch sehr gut gefallen. Und Herr Heinrichs, als Wissenschaftler frage ich jetzt, es gibt eine Wissenschaftlerin im Roman, das ist eine Psychologin, eine Psychoanalytikerin, und die diagnostiziert bei der Schriftstellerin, die sich so stark interessiert für Lipinski, und sagt einfach, das sei einfach die Rationalisierung des eigenen Leidens. Wie finden Sie denn das, Herr Heinrichs?
Ja, das ist eine typische Art von Literaturtheorie, die furchtbar ist, weil sie die psychischen Momente auf Psychologisieren reduziert. Und das ist das Gegenteil von dem, was man machen soll. Eine Psyche betrachtende Überlegung ist natürlich von großer Bedeutung, aber nicht in dieser Art.
Es bleibt auch bei diesem kurzen, bei der kurzen Diagnose und es wird nicht weiter betrachtet und beachtet und offenbar wird auch die Ärztin nicht mehr aufgesucht. Jetzt müssen Sie einfach das Buch selbst lesen, denn wir haben noch ein zweites Buch vorzustellen. Und ich glaube, auch da ergeben sich immer wieder Bezüge. Sie beide haben es ja, also Sie haben es auch gelesen, Frau Majatschuk. Sie haben auch gesagt, dass Ihnen einige Aspekte besonders wichtig waren in dem Buch von Herrn Heinrichs. Sie haben schon erwähnt, natürlich, dass Sie selbst auch Ausländerin und Fremde sind. Und Sie haben auch schon erwähnt, dass das Fremde das eigene definiert, was ja auch eines Mal ganz stark gemacht hat. Was ist denn für das Berufliche, für das Literarische für Sie da so wichtig gewesen, was diese Fremdheit angeht?
Dass die Literatur dort anfängt, wo ein Fremder auftaucht. Aber jetzt verstehe ich wirklich nicht, wo sind meine Gedanken und wo sind die Gedanken von Herrn Heinrichs. Weil ich traue mir nicht wirklich so auf dem Niveau über Ihr Buch zu sprechen, weil es so ein wunderbares Buch ist. Und so viele Gedanken löst das beim Lesen, eigene Gedanken, weil jeder begegnet mit dem Fremden. Jeder überlegt auch, was das Fremde bedeutet. Also auf allen Ebenen, auch diese Flüchtlingskrise, das war eine große Begegnung mit dem Anderen, mit dem Fremden, ja. Aber auch rein sprachlich, wir verwenden ständig fremde Sprachen, wir verwenden ständig fremde Wörter auch. Auf dem Niveau der Sprache nur. Ja? Oder auch die Liebe und Beziehungen, das ist auch immer ein Versuch, den Fremden zu verstehen. Und dann, wir kommen zur Person und dann das Unbewusste, was ist das? Das ist ein Fremder in mir drin, den ich nie verstehen werde. Oder ich versuche natürlich, das Unbewusste kleiner zu machen, mehr und mehr verstehen, was mich betrifft. Aber trotzdem bleibt ein schrecklicher, unheimlicher Fremder in mir drin. Und wie kann man, wenn ich mir selbst fremd bin, wie kann ich einen anderen verstehen oder überhaupt mich annähern zu dem Fremden? Also solche Gedanken waren, also als ich das Buch gelesen habe und noch das Berufliche eben, dass die Literatur dort anfängt, wo ein Fremder kommt. Also hier kommt ein Vjatoslav Lipinski sofort. Ja? Warum er? Warum schreibe ich über ihn einen Roman? Und dann entsteht schon eine Geschichte. Weil alles, was uns fremd ist, fasziniert uns auch und bringt Angst und so etwas, was uns die Interesse. Ja? Und das alles macht Spannung sofort. Also Fremdheit ist überall. Die Welt ist uns fremd, aber deswegen ist es so schön, in dieser fremden Welt zu leben.
Ich bleibe jetzt ganz zurück in der Beschreibung des Buches, weil ich das, glaube ich, nicht so schön beschreiben kann. Aber es ging mir ähnlich. Es werden so viele Gedanken geweckt. Und es liegt daran, dass dieses Buch von Herrn Heinrich so auch geschichtet ist, glaube ich. Es sind so viele Sachen, das sind Erlebnisse, das sind Lektüren, Begegnungen.
Schön ist, dass es so vielfältig beschrieben, was ist Fremdheit, also in verschiedenen Ebenen, Schichten, ja. Ja, dass man eben plötzlich in einem Buch das alles sieht, wo überall Fremdheit vorkommt. Das ist ein großes Gewinn des Buches.
Ja. Unbedingt. Er setzt immer wieder neu an. Es sind immer wieder andere Aspekte, die da thematisiert werden. Dann werden sie bedacht und sie wird
und
nochmal...
Und mir gefällt am meisten diese Stelle. Entschuldigen Sie. Ich habe ein bisschen Fieber und deshalb... Es ist dass Sie mit der Freundin, die aus Kroatien stammt, kommen nach Spanien und dort in einem kleinen Dorf, sagt die alte Dame, und sind alle dort in Kroatien so schwarz wie diese Freundin? Und sie sagen, aber sie ist nicht schwarz. Doch, doch, ein bisschen schon schwarz. Also die Welt, die außerhalb des Dorfes ist, ist ein bisschen schwarz. Und sie kommen auch, sie haben sie auch genannt als ein bisschen schwarz. Ja,
ja, also eigentlich war ich auch schwarz.
Eigentlich auch,
und
ja.
Das hieß eigentlich nur, dass ich auch fremd war. Und ich habe mir überlegt, wie kommt sie eigentlich zu ihrer Vorstellung von Fremdheit? Alles, was außerhalb des Dorfes geschieht, nimmt sie nur über Unterhaltungsshows im Fernsehen wahr. Und da sind letztlich auch die Spanier schwarz, weil sie sind auch fremd, weil wie stehen die den ganzen Tag und Nacht auf der Bühne dort und machen die den ganzen Tag solche Spiele und so. Oder das, was mache ich eigentlich dort immer? Ich gehe da schwimmen, dann sitze ich immer am Schreibtisch und schreibe. Wieso schreibt er den ganzen Tag? Das ist suspekt.
Meine Großmutter hat ihr Dorf nie im Leben verlassen und hat 80 Jahre dort gelebt. Und sie hat immer gesagt, schau, die Welt ist sehr unheimlich. Also man soll sich schonen von der Fremde. Und als ich klein war, habe ich eine Geschichte über meine Großmutter geschrieben, dass sie, eine Frau, lebt in ihrem Dorf und glaubt, dass wenn sie aus dem Dorf rauskomme, sofort stirbt sie, trifft den Tod. Sie wollte eben sterben, weil ihr Mann sie betrogen hat und so weiter. Und sie wollte. Und sie geht raus, steht da, das ist ein Hügelchen, und sie steht dort, wo bist du? Weil hier ist schon die Fremde, ja, wir sind draußen.
Also die Tatsache, dass Sie diese Geschichte herausgreifen, macht mich natürlich jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig, dass ich jetzt ausgewählt habe zum Vorlesen eine Stelle, um dem Titel der Reihe Genüge zu tun, Literatur trifft Wissenschaft. Wobei ich schon gesagt habe, ich mag das nicht mit der Wissenschaft, sondern ich würde sagen, Literatur trifft eine andere Form von Text oder so. Eine Geschichte, die mir selbst auch sehr, sehr wichtig ist oder weil sie typisch ist, zum Beispiel, als ich in Lagos in Nigeria gestrandet war und meine Visa waren alle abgelaufen für Nigeria, für die anderen Länder ringsherum, und ich ging jeden Tag in die Botschaft und bat den Botschafter, mir doch endlich diesen Stempel reinzugeben. Und ich hatte alle Papiere zusammen und er sagte, wenn ich dir den Stempel gebe, dann kommst du mich nicht mehr besuchen und dann habe ich niemanden mehr, dem ich mein Leben erzählen kann. Und ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, das war ursprünglich gedacht als ein Roman. Ich wollte das so machen, dass ich in Figuren der großen Ethnologen und Schriftsteller, die ich die Freude hatte, kennenzulernen. Und das waren eigentlich ab der zweiten Hälfte des folgenden Jahrhunderts fast alle wichtigen Schriftsteller und Ethnologen. Und das waren auch also zutiefst merkwürdige Figuren darunter. Zum Beispiel Georges Devereux, der die dieses Verhältnis von Ethnologie und Psychoanalyse auf ein vollkommen neues Niveau gehoben hat. Und das war ein Revolutionär, ein Unglaublicher. Und was geschieht dann an einer Stelle? Wir machten dann zusammen in Paris ein Seminar an der Universität über Fremdheit und so. Und dann sagt er an einer Stelle über irgendeine fremde Kultur, das ist Perversion. Und da sage ich, aber Georges, das kann nicht dein Ernst sein. Du, der weltoffenste Mensch, übernimmst eins zu eins eine Kategorie aus unserer Kultur und pflanzt sie auf die andere Kultur ein. Und er sagt, naja, gut, aber trotzdem. Also er ließ sich nicht so. Und das, was mir sowohl in dieser Reihe, wo wir unser Gespräch führen, wie auch in meinem Fremdheitsbuch, wie überhaupt in meinem Leben, von allergrößter Bedeutung ist, diesen Transfer zwischen den verschiedenen Disziplinen herzustellen, zwischen Ethnologie und Literatur. Das ergibt dann plötzlich Ethnopoesie. Zwischen Ethnologie und Psychoanalyse gibt Ethnopsychoanalyse. Und zwischen Kunst und Literatur und so weiter. Und diesen Transfer herzustellen und nicht die Wissenschaften als Wissenschaften beizubehalten, sondern zu schauen, wo sie nutzbar zu machen sind für die Schärfung unserer Wahrnehmung. Also nicht Ethnopsychoanalyse als Wissenschaft, sondern der ethnopsychoanalytische Blick. Das heißt, dass wir in der Beurteilung des Fremden immer uns mitsehen und die Anteile in uns, die uns selbst fremd sind, die vielleicht in Träumen zum Tragen kommen. Oder wenn aus einer Liebe ein Hass entsteht, wie plötzlich eine Liebesgeschichte sich verwandelt und sich herumdreht, dass sie plötzlich nicht mehr Liebe ist. Wie geschieht so etwas überhaupt? Das interessiert mich. Wie können wir zum Beispiel Ethnologie oder Philosophie oder Soziologie, wie können wir sie nutzbar machen auf derselben literarischen Höhe wie Literatur für die Schärfung unseres Blickes, für das, wie wir über Fremdheit sprechen können und damit nicht etwas ganz anderes meinen, sondern damit auch uns meinen und uns immer mitsehen, in allem mitsehen in den Anteilen, die uns fremd und die uns als eigen erscheinen, aber die vielleicht gar nicht eigen sind, sondern höchst befremdlich eigentlich.
Das Afrika in uns.
Das innere Afrika.
Erkennen.
Hat Freud das Freud gesagt.
Ja. Aber Ihr Roman, der ja eben, Sie hatten erzählt, Sie wollten eigentlich einen Roman schreiben, das haben Sie ja schon zweimal erwähnt. Ich wollte unbedingt wissen, wie der hätte aussehen sollen. Mit Georges Devereux hätte er vielleicht angefangen. Wie wären dann die Personen aufgetreten? Was hätten Sie gemacht miteinander?
Ja, also der sollte den Titel haben Tiefseetaucher. Das heißt, ich wollte in jede Schicht der Gesellschaft eindringen über Figuren, so wie man eben einen Roman schreibt. Man hat Figuren und diese Figuren, die repräsentieren verschiedene Schichten gesellschaftliches Verstehens oder Unverstehens. Und da waren eben die großen Figuren, zum Beispiel Francis Bacon, wo die ganze Malerei des 20. Jahrhunderts oder Joseph Beuys, mit dem ich viel zusammen gemacht habe. Diese Figuren hätten Wissensgebiete abgedeckt, aber ich habe es aus einem Grund aufgegeben. Und zwar nur aus einem Grund, dass ich in den letzten 2-3 Jahren festgestellt habe, es gibt eine politische Entwicklung des Rechtspopulismus und auch eines Grades von Traumatisierung der Flüchtlinge. Und dem bin ich über einige Jahre nachgegangen, habe mich auch engagiert, mit Kindern zu arbeiten. Die Tiefe dieser Traumatisierungen, das konnte ich nicht mehr zusammenbringen mit diesen Figuren. Und da Figuren zu erfinden, wäre mir so vorgekommen, als hätte man Holocaust-Figuren erfunden. Das wäre eine Überschreitung jeder Form von Ethik und Moral gewesen. Aber das, was ich vorbereitet habe, auf Ihren Wunsch hin vorzulesen, das thematisiert gerade den engen Zusammenhalt zwischen einer Textform, einer der Subjektivität des Schreibenden und wie der Schriftsteller heute auch eine andere Funktion mit übernehmen kann, wie Sie es gemacht haben, wie es in Ethnoreportagen gemacht wird, Kermani zum Beispiel und so weiter. Und letztlich, und das ist wirklich auch für mich verrückt zu sehen, wie ich meine eigene Geschichte aus den frühesten Anfängen damit auch aufarbeite. Ich bin auf der Flucht geboren. Meine Mutter hat Danzig 1944 verlassen. Im Mutterleib habe ich die Flucht erlebt. Und heute weiß ich, dass man im Mutterleib, das ist wie ein Resonanzkörper, da erlebt man den Schrecken und die Bombeneinschläge viel intensiver noch als wie meine Brüder, die schon eine andere Erfahrung von Welt gemacht haben. Meine Erfahrung von Welt war, die ganze Welt ist ein Trümmerhaufen. Es gibt nur Trümmer. Und ich habe offensichtlich gespürt, instinktiv, dass ich nur eine Chance habe, überhaupt existenziell zu überleben, wenn ich eine eigene Welt erfahre und mir zugänglich mache. Und das ist bei mir über außereuropäische Kulturen gelaufen. Dort habe ich eine Fremdheit erfahren, die mir zugewandt war, auf die abenteuerlichste Weise. Anders als die Fremdheit, die mir in der Familie und in der sozialen Umgebung als Flüchtling in Rheinland-Pfalz entgegengekommen ist. Und daher auch mein starker Impuls, das einzubringen in die heutige Debatte. Die Integration funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn man eine intellektuelle Aufarbeitung, eine politische Aufarbeitung hat, aber dass man nie verliert den Bezug zur Emotionalität und Singularität jedes einzelnen Geflüchteten. Und wir mit unserer deutschen Geschichte, eine Geschichte der Flucht und der Zerstörung und des Anteils an massenhaften Destruktionen, wieso fällt es so schwer, im Schicksal eines heute Geflüchteten das eigene Schicksal der geflüchteten Deutschen zu erkennen?
Vielleicht, weil man es schon vergessen hat.
Und man möchte es auch vergessen.
Weil manchmal geht es nicht anders. Man muss schlimme Sachen vergessen, um zu überleben.
Damit sind wir eigentlich wieder beim zentralen Thema Vergessen und Erinnern. Und,
aber vielleicht lesen wir vorher noch mal etwas aus dem Buch, denn jetzt haben Sie schon so viele Anreize gegeben, dass man hören möchte, was Sie tatsächlich
jetzt lesen,
und wie Sie es machen vor allem.
Ja, also jetzt lese ich aus Schlusskapiteln. Und in diesen Schlusskapiteln versuche ich auch zu zeigen, wie Ethnologie und Literatur zusammengefunden haben und wie sie unseren heutigen Begriff von Fremdheit überhaupt geprägt haben. Und das Unglaubliche ist, das Kapitel beginnt mit dem Wort Ukraine.
Ich weiß, ich habe gezittert, als ich gelesen habe und plötzlich das
Wort gelesen. Ich auch, als ich da plötzlich, weil ich hatte es nicht mehr so präsent, dass es gleich dort vorkommt. Also Erzählung aus Stimmen. Die Konflikte und Kriege in der Ukraine, im Nahen und Fernen Osten und in Afrika, die Allgegenwärtigkeit des Terrorismus und die Folgen der Flüchtlingskrise haben unseren Blick für die Schönheit und Ästhetik der Fremdheit getrübt, haben jeden Anklang von Exotismus verdächtig gemacht und zu einer Übermacht der medialen Krisen und Kriegsreportagen geführt. Dabei ist die Kunst der Reportage immer mehr zu einer aktualitätsfixierten Tagesberichterstattung verkürzt worden. Die große Form der literarischen Reportage, wie sie im Jahrzehnt zwischen 1995 und 2005 zu einer Blüte gelangt war, ohne dass die Welt damals friedlicher gewesen wäre, ist dabei in den Hintergrund getreten und in entscheidenden Etappen in Vergessenheit geraten. Wäre Realität etwas Vorfindbares, hätte man wenig Schwierigkeit mit der Behauptung, die Reportage beziehe ihr Material von den äußeren Begebenheiten. In Wahrheit aber ist Realität berichtete, erzählte Realität und auf diese Weise im Text, in der Architektur aus Sprache und Bild vorfindbar. Wirklichkeit ist mehrschichtige und mehrstimmige und auch emotionsgeleitete Wirklichkeit. In jedem Sprecher sprechen andere Sprecher mit. In jedem Text sind unzählige andere Texte und Subtexte enthalten, drängen in den Vordergrund. Geschichte als Geschichte und Geschichte als Erzählung. Das war auch eine treffende Formulierung und Formel, die die neue Geschichtswissenschaft dafür gefunden hatte. An jedem Punkt lässt sich die journalistische Reportage zu einem literarischen Text erweitern, wenn der Autor dem Motiv einer Erzählung aus Stimmen folgt, wie dies die 1948 in der Ukraine geborene Journalistin und Schriftstellerin Svetlana Alexijewitsch genannt hat. In ihren Reportagen, wie zum Beispiel Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft und dem Film Stimmen von Tschernobyl, oder in dem lange Zeit unterdrückten und zensierten Bericht von der grausamen Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg, wird die jüngere Geschichte in Einzelschicksalen rekonstruiert und die Frage nach der Menschheitsgeschichte im Allgemeinen abgehandelt. Man könnte von einer historischen Archäologie sprechen, einer schichtweisen Aufdeckung der Untiefen und Abgründe menschlichen Verhaltens. Diese Texte sind in der Lage, gesellschaftliche Umbrüche im emotionalen Erleben der Menschen aufzuzeigen und historische Verfälschungen durch Augenzeugenberichte zu korrigieren. Nur die Reportage, die geprägt ist von der Mehrstimmigkeit, der Vielsprachigkeit und Heterogenität der Wirklichkeit und sich der Dimension des Menschheitsdramas nicht verschließt, kann für sich beanspruchen, authentisch zu sein oder doch zumindest der Authentizität nachzueifern. Die als real dargestellte Wirklichkeit ist nur glaubhaft, wenn sie die darin eingeschlossenen subjektiven Anteile, Ideen und Ideologien mit thematisiert. Und auch der Reporter selbst ist in seiner Subjektivität, dem sich zeigenden und sich verbergenden Ich, Teil der Reportage. Neben den traditionellen Reportageformen bis hin zu den Ethnoreportagen hat sich im Zeichen der Flüchtlingskrise eine neue Mischform herauskristallisiert, eine Geschichtsschreibung, die wissenschaftlichen Idealen verpflichtet ist und sich dabei der Reportageform bedient. Eines der gelungensten Beispiele ist eine Geschichte der europäischen Flüchtlingskrise unter dem Titel Die neue Odyssee von Patrick Kingsley. Der Migrationskorrespondent des Guardian hat zusammen mit Migranten die großen Fluchtrouten durch Wüsten über Berge und Meere zurückgelegt, in einem steten persönlichen Austausch über die Lebensschicksale, die politischen Umstände und die geschichtlichen Hintergründe. Jede Beschreibung von Begleitumständen der Reise hat bei ihm ihren Platz im Gesamtgefüge einer erlebten Geschichtsschreibung. 2005, 2016 haben viele europäische Schriftsteller, Reporter und Intellektuelle die Flüchtlingsrouten zumindest streckenweise zurückgelegt. Erst einmal ist dies Ausdruck einer gelebten, risikoreichen Solidaritätsbekundung mit den Flüchtlingen, ein Akt der Identifikation. Jemand verlässt die isolierte Ruhe seines Schreibtischs und bricht auf. Er schlüpft für eine begrenzte Zeit in die Haut der anderen. Einige taten dies als leidenschaftliche Reporter ihr Leben lang. Sie gingen, wie auf exemplarische Weise Richard Kapuscinski, immer dorthin, wo Revolten, Revolutionen, Kriege tobten. Oft ist es ein schmaler Grat zwischen einer Sensationsreportage und einer engagierten Reportage, die weit über das augenblickliche Geschehen hinausgeht und in einer tiefen Verbundenheit mit den Menschen, ihrem Leben und ihrer Kultur gründet. Dies trifft auch etwa auf Navid Kermanis Bericht »Einbruch der Wirklichkeit« zu. Der Schriftsteller geht dorthin, wo Geflüchtete in Europa ankommen und sich weiter auf den Weg durch Europa machen. Der Wunsch nach einem menschenwürdigen Leben und die Fantasie, in ein befriedetes Land zu gelangen, müssen sich beständig neu durchsetzen gegen die unterschiedlichsten Widerstände. Ein solches Aufeinanderprallen von Realitäten und Vorgestelltem ist die Grunderfahrung jedes Reisenden. In seinen Texten entscheidet er, wie er das konkret festmachbare Wirkliche und das Wirkliche der Fantasie und des Imaginären gewichtet. Einbruch der Wirklichkeit und Aufbruch in das Land der Wirklichkeit. Nur sprachliche Nuancen unterscheiden den Titel des Buches von Kamani von demjenigen erstmals 1924 erschienenen ethnopoetischen Meisterwerk von Victor Segalen, das geistige Nachfahren von Rimbaud und Gauguin. Diese vielleicht gering erscheinende Differenz zwischen Kamanis und Segalens Titel offenbart aber das ganze Spektrum in den Wahrnehmungen der Wirklichkeit, das den Reiseerzählungen, Reportagen und Ethnoreportagen eigen ist. Unter dem Eindruck, in welch ungeheurem Ausmaß die Migration, der Rechtsextremismus und der Terrorismus die europäischen Gesellschaften in ihrer Grundstruktur erfasst und durchdrungen haben, greifen auch groß angelegte gesellschaftstheoretische und soziologische Studien auf Formen der Erzählung und der Reportage zurück. Und zum Schluss noch ein kleiner Passus. Meine Versuche, Fremdheit zu beschreiben und zu deuten, haben mich immer stärker davon überzeugt, dass damit auch die Verpflichtung verbunden ist, von der Erfahrung mit eigenen Weltanfreundungsversuchen Zeugnis abzulegen und sich der Schwierigkeit zu stellen, das vermeintlich objektive Verständnis von Fremdheit auf dieser Ebene der Selbsterforschung zu durchleuchten. Dankeschön.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Heinrichs. Jetzt haben Sie natürlich keine Anekdote leider erzählt bekommen oder keine Reiseerfahrung, die er selbst gemacht hat auf einer dieser vielen Reisen.
Ja, doch die Lagos-Geschichte zum Beispiel, die war Lagos in Nigeria, der Botschafter Nigerias, der sagt, wenn ich dir den Stempel gebe, dann ja, kommst du nicht mehr.
Genau, kann
ich mir
die haben Sie vorher mehr erzählen können.
Aber ich habe natürlich in dem Buch sehr viele Geschichten auch erzählt, die an den Rand einer ertragbaren Fremdheit gehen. Wo berührt Fremdheit ein Ausmaß an Absonderlichkeit, der man eigentlich psychisch nicht gewachsen ist? Vielleicht eine Geschichte, die mich mein Leben lang tief berührt hat. Eine frühe Freundin, die mir, als wir uns kennenlernten, erzählte eine Geschichte, die ich fast nicht aushalten konnte, wie sie als kleines Mädchen, also klein, vielleicht 6 Jahre alt, wo sie anfing zu beobachten, dass ihre Mutter so rote Schuhe mit Absätzen da hatte. Und wie das Mädchen machen, ging sie heimlich in das Zimmer und probierte diese Schuhe an mit Absätzen und stolzierte herum. Und dann kam zufällig ihr Vater dazu in das Zimmer und nahm die Schuhe und nahm seine Tochter und ging mit ihr in den Hobbykeller und nahm eine Axt, mit der er dort Holz hackte, und zerhackte die Schuhe. Wir haben dann gesagt, im Leben eines jeden Menschen gibt es jemanden, der einem das Schönste, das Fantasievollste, das Imaginärste für sich in Anspruch nimmt und es zerhackt. Und das ist eine Fremdheit, die in das Leben dieses Menschen gekommen ist und damit auch natürlich in mein Leben. Und von dieser Art erzähle ich sehr viele Geschichten, die wirklich kaum aushaltbar sind.
Ich wollte dann noch weiter nachfragen, weil mir dieses Lob der Fremdheit denn doch zu eindimensional erscheint, wie wir es jetzt vielleicht im Gespräch gehabt haben. Es gibt ja offenbar Fremdheiten, die man nicht ertragen kann, da haben Sie eine Geschichte eben erzählt. Es gibt Fremdheiten wie die eigenen Fremdheiten, vielleicht innerhalb der Familie oder der Verwandten oder des unmittelbaren Lebensumfelds, in dem man heranwächst. Fremdheiten, die man ebenfalls offenbar nicht jedenfalls produktiv wenden kann, wenn man sie auch aushält, sondern sie hindern einen vielleicht eher daran, sich in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln, zu sich zu finden oder auch anderes erst zu erfahren. Deswegen sind sie in die Fremde gegangen. Was braucht es denn für so eine produktive Fremdheit, um die unproduktive Fremdheit zu verlassen? Angst offenbar ist, glaube ich, gerade nach den letzten Landtagswahlen, denke ich, dass Angst ist offenbar keine gute Voraussetzung, um Fremdheit auszuhalten.
Ich glaube, im Leben eines jeden Menschen gibt es so etwas wie eine Grundentscheidung. Wie verhalte ich mich zu Fremdheit. Diese Grundentscheidung trifft man, glaube ich, nicht unbedingt freiwillig. Ich habe sie nicht freiwillig getroffen, sondern ich habe sie, weil die psychische Kriegsverletzung meines Onkels, der eben tief traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen ist und der eben diese Fremdheit seines Seelenlebens auf den Kleinsten, ich war der Kleinste der Kinder, übertragen hat und wie ich diesen Weg gewählt habe, dass ich eines Tages, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, ins Theater gegangen bin und eine andere Welt entdeckt habe, dass es eine andere Wirklichkeit gibt. Und wie ich zu den Tuareg in die Sahara in Mali und Niger gefahren bin und diese Tuareg mit offenen Armen auf mich zukamen. Oder ich habe eine Salzkarawane mehrere Monate mitgemacht von Mali nach Niger. Und also wie ich das überlebt habe, ist mir ein Rätsel, weil auf dem Kamel waren es immer 50, 60 Grad. Es ist unvorstellbar. Dann kommt, als wir dann in einer Art Oase, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ankam, kommt uns ein alter Mann entgegen und hat verschiedene Kalebassen mit Wasser drin. Und ich weiß genau, wenn ich sie trinke, weil ich wusste, dass die Brunnen alle verseucht sind, wenn ich das Wasser trinke, ich werde furchtbarer Magendurchfall alles bekommen. Aber natürlich habe ich das Wasser genommen. Hätte ich sagen sollen, ich habe keinen Durst nach 3 Monaten Sahara. Und ich hätte es auch nie fertig gemacht, dem alten Mann, der mit einem Lachen mir entgegenkommt. Er hat mich noch nie gesehen in seinem Leben, vielleicht noch nie einen Weißen. So, das sind natürlich Dinge, wo mir eine Fremdheit entgegenkommt, die mir zugewandt ist. Natürlich habe ich viele Fremdheiten erlebt, von denen ich gar nicht erzählen möchte, die mich immer wieder an den Rand des Überlebens gebracht haben. Also furchtbare Dinge. Mein Bestreben in diesem Buch war es zu zeigen, die Fremdheit hat sehr viele Schichten des Gesellschaftlichen, des Politischen, Sozialen, aber sie ist eine Quelle der Kreativität. Und ich möchte eigentlich, dass wenn wir über Integration hier sprechen, dass wir immer die Gesamtkultur, die reiche Kultur Syriens, Afghanistan, Länder, die ich alle kennengelernt habe, nie fühlte ich mich so gut dort eben als Fremder aufgehoben. Und das möchte ich, dass man die Kultur der Fremden mitsieht und das in Einklang bringt. Aber Sie müssen doch das letzte Wort haben, bitte.
Ich glaube, bei Frau Majatschuk, können Sie noch lesen, dann würden wir damit aufhören. Ihre Stimme ist angestrengt. Dann gut. Hören wir einfach auf. Sie haben, glaube ich, einen Eindruck bekommen, sowohl von den Büchern als auch von den Geschichtenerzählerpersönlichkeiten, nämlich von Tanja Majatschuk mit dem Blauwald der Erinnerung. Übersetzt von Maria Weißenböck, unterschieden bei Kiepenheuer und Witsch, und von Hans-Jürgen Heinrichs Fremdheit, Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer Gegenwart bei Antje Kunstmann. Wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr viele schöne Sätze von den beiden gehört, aber einen Satz muss ich noch zitieren und der stammt von Hans-Jürgen Heinrichs. Schreiben ist das bessere Leben, hat er geschrieben, lesen manchmal auch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.